Ich habe eine Frage an euch mitgebracht. Und zwar die Frage, weiß jemand, mit welchem Gefährt der amerikanische Präsident unterwegs ist? Ist da jemand involviert und hat ein bisschen Einblick? Schon mal irgendwo gesehen? Ja? The Beast. Ja, ein klingender Name. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. So sieht das Beast aus. Und immer wenn der amerikanische Präsident irgendwo sich fortbewegen muss und ein Auto braucht, sitzt er in einem dieser Gefährte. Knappe 6,5 bis 9 Tonnen, bringt dieses schmucke Stück auf die Waage, kostet ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Stück und wird begleitet von ungefähr oder bis zu 30 Begleitfahrzeugen. Das sind die Polizeiautos vorne, Rettungswagen hinten, Mannschaftswagen für die Leibwächter, ein Gerät oder ein Auto, das für die elektronische Kriegsabwehr zuständig ist und da irgendwelche eigenartigen Sachen macht. Wenn der Präsident auftritt, dann macht es schon Eindruck. So ein Auftritt ist ein Statement der Wichtigkeit, der Stärke, der Unüberwindbarkeit oder Unaufhaltsamkeit. Ich habe euch noch ein anderes Gefährt mitgebracht, so als Alternative. Wer kennt denn dieses? Also, wenn man sich das mal vorstellt, dass der Präsident mit dem Auto auftritt, dann wäre das auch ein Statement. Wenn er da mit dem Flitzer von Mr. Bean um die Kurve saust, es wäre auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Auftritt, einer, den man nicht vergessen wird. Ein Präsident, der mal ganz anders unterwegs ist. Da würde man sich doch glatt fragen, warum macht denn der das? Was ist denn das für einer, dass er so auftritt? Auch in unserem Predigttext wählt heute jemand ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel. Es geht auch um einen Auftritt, der Verwunderung hervorruft, aber sicher nicht gar so viel Verwunderung wie dieses Bild hier. Und ich möchte euch den Predigttext vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Matthäus: Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Sacharja gesagt hatte. Sagt zur Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Und die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir haben gehört, dass Jesus nicht einfach nur irgendwie einzieht. Es ist eine ungewöhnliche Ankunft in Jerusalem. Jesus kommt nach Jerusalem, so wie viele andere in diesen Tagen, die zum Hohen Festtag in die Hauptstadt nach Jerusalem wollen. Dort wollen sie das Passafest feiern, eines der größten jüdischen Feste. Sie kommen aber nicht nur nach Jerusalem, weil dort die Hauptstadt ist, sondern weil dort der Tempel Gottes steht. Und wie viele andere jüdische Pilger ist Jesus zu diesem Event unterwegs und wie alle anderen ist er zu Fuß unterwegs. Wie alle anderen, die aus seiner Region kommen, führt ihn der Weg das Jordantal hinab, dann nach Jericho und dann steil rauf ins Gebirge nach Jerusalem. Und erst auf der letzten Meile, kurz vor Jerusalem, macht Jesus etwas Unerwartetes. Er wechselt seinen fahrbaren Untersatz, Statt Fußbus legt er sich vier Hufe zu. Auf einem Esel wird er die Pilgerstadt erreichen, ganz anders als all die anderen Pilger. Und wir haben gehört, dass Jesus nicht einfach nur irgendwie ankommt, sondern dass das auch festlich gewesen ist. Seine Ankunft war ein Event. Seine Ankunft, könnte man sagen, war ein Statement. Ein Statement, das zugegebenerweise für Irritationen oder Verwirrung gesorgt hat. Die ganze Aktion scheint irgendwie schnell und improvisiert gewesen zu sein, wenn man bedenkt, dass die Leute einfach ihre Obergewänder ausgezogen haben, um damit die Straße zu pflastern und einfach kurzerhand Bäume abgeschnitten haben. Oder die Äste oder diese Palmwedel, die da drauf sind. Und trotzdem, obwohl das so kurzfristig geschehen ist, war das wohl ein besonderer Eindruck, den dieser Einzug gemacht hat. Die jubelnde Volksmenge wird dazu maßgeblich beigetragen haben. Leute, wahrscheinlich andere Pilger, die aus allen Landesteilen gekommen sind, Leute, die womöglich Jesus gekannt haben, weil er ja 3 Jahre in Galiläa aktiv war, Wunder vollbracht hat und als Wanderprediger aktiv war. Und als Jesus einzieht, da gerät die Stadt in Aufregung, in Aufruhr. Wörtlich heißt es, dass sie erschüttert sind, wie bei einem Erdbeben. Und ganz oben auf, da lag die Frage, wer ist denn dieser jener, der auf diesem Esel reitet? Wer ist dieser Pilger, der so anders auftritt? Wer ist dieser Jesus? Und unser Text liefert uns verschiedene Antwortmöglichkeiten. Da kommen die Pilger, die anderen, die große Volksmenge zu Wort, die, die vor Jesus hergegangen sind und gejubelt sind und die, die nachgezogen sind und auch gejubelt haben, ohne Ende. Und sie bringen zum Ausdruck, dieser Jesus, er ist ein Prophet. Ein Prophet, ein Mann Gottes, nicht einer, der einfach nur über Gott redet. Das kann ja im Grunde jeder Mensch. Ein Prophet ist jemand, der einen speziellen Draht zu Gott hat. Und wenn ein Prophet den Mund aufmacht, dann spricht Gott, dann handelt Gott. Dann ist es nicht mehr nur das Wort eines Menschen, sondern dann ist es Gottes Wort aus Menschenmund. Diese Menschen, die das bekennen und sagen, Jesus ist ein Prophet, sie gestehen Jesus mehr zu als viele andere Menschen damals und heute. Sie sehen in Jesus nicht nur einen Rabbi, einen guten Lehrer, der so manche Weisheit auf Lager hat, aber sie sehen in Jesus halt auch nur einen Propheten und haben damit wahrscheinlich noch nicht mehr ansatzweise verstanden, wer Jesus wirklich ist und was er tun will. Matthäus gibt uns in seiner Nacherzählung von diesem eigenartigen Einzug noch eine weitere Antwort darauf, wer Jesus ist, wer Jesus sein konnte. Jesus verweist dazu auf die Prophezeiung vom Propheten Sacharja. Circa 500 Jahre bevor Jesus da in Jerusalem eingezogen ist, hat dieser Sacharja diese Prophezeiung gesprochen, dass ein König Israels auf einem Esel nach Jerusalem einreiten wird. Und der Evangelist Matthäus gibt uns noch einen zweiten Hinweis, wie er Jesus versteht. Und das macht er recht subtil zwischen den Zeilen. Die anderen Evangelien sprechen immer von dem männlichen Jungtier einer Eselin, das als Reittier verwendet wird. Und bei Matthäus, da spielt plötzlich die Eselmama eine wichtige Rolle. Beide, Eselmama und Eselsfohlen, also das kann auch ein Jungtier gewesen sein, bis zu 3 Jahre, also nicht so ein frisch geschlüpftes Ding. Beide, Eselmama und das Jungtier, werden zu Jesus gebracht. Bei Matthäus lesen wir, dass über sie, also über beide, Kleidungsstücke geworfen wurden als Sattel und dass Jesus sich auf sie draufsetzt. Das klingt so, als würde Jesus auf beiden gleichzeitig draufsitzen. Natürlich ist das physikalisch nicht wirklich möglich. Das wäre so, als würde mit einer Pobacke auf dem einen Esel sitzen und mit der anderen. Diejenigen, die vor ein paar Wochen da waren, die wissen das mit den Pobacken, das zwischen den Stühlen sitzen. Darum geht es heute nicht. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man bei Matthäus, der versucht, die Eselin mit ins Spiel reinzubringen. Und das hat, glaube ich, einen theologischen Grund. Das ist ein kleines, feines Detail, das geübte Kenner der Geschichte Israels vielleicht wiedererkennen würden. Denn die Könige Israels, die auf weiblichen Eseln reiten, die sind in der Geschichte Israels nicht unbekannt. Über den berühmten König David aus dem Alten Testament ist zum Beispiel überliefert, dass er ein königliches Reittier hatte und das war ein weiblicher Maulesel. Und als dieser König alt und schwach wurde und zwischen seinen Söhnen ein Streit um die Thronnachfolge ausgebrochen ist, da spielt dieser königliche weibliche Esel eine zentrale Rolle. Und ich möchte einen kurzen Ausflug in die Geschichte Israels machen und habe euch da den Text mitgebracht aus 1. Könige 1. Als das gerade unklar war, wie geht denn das jetzt weiter, wer ist jetzt der rechtmäßige Thronerbe, da sprach König David zu den Leuten, die ihn gefragt haben. Und er sagt, nehmt mit euch die Großen eures Herrn, also die wichtigen Leute in unserem Land, und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier, Klammer auf, handelt sich um ein weibliches Maultier, und führt ihn hinab zum Gihon, einer Wasserquelle. Und der Priester Zadok samt dem Propheten Nathan salbe ihn dort zum König über Israel und blast die Posaunen und ruft, es lebe der König Salomo, und zieht wieder hinauf hinter ihm her, und es soll kommen und sitzen auf meinem Thron und für mich König sein. Und als der politische Gegner, sein Bruder, also Halbbruder von Salomo, diesen Jubel und Lärm hört von der Volksmenge, die da diesem frisch gesalbten König nachzieht, als er den Jubel und Lärm hört, fragt er, ist das etwas Gutes, ist das eine gute Nachricht, die da auf mich zukommt? Und er kriegt die Antwort, nein, denn unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht und hat mit ihm gesandt die Priester und den Propheten und den Sohn und ganz viele andere, die mitgezogen sind. Und sie haben ihn auf des Königs Maultier gesetzt. Und Zadok, der Priester und alle anderen, sie haben ihn zum König gesalbt. Und jetzt mittlerweile sitzt er bereits auf dem Thron und alle haben ihm die Treue geschworen. So wurde Salomo zum König über Israel. Und ein weiblicher Esel hat eine zentrale Rolle gespielt. Das war irgendwie so ein Legitimationszeichen dafür, dass das der Wille von König David war, dass hier dieser König der Nachfolger sein soll. Das war ein Tauziehen um Macht, ein politischer Krimi, das lohnt sich mal in Ruhe nachzulesen und zu staunen und dann entdeckt man, vielleicht ist das heute gar nicht so anders, wie da gerungen wird um Macht. Aber am Ende ist für uns, glaube ich, eine Beobachtung relevant. Der wahre König, der wahre Thronerbe, der König David nachfolgen sollte, ist derjenige, der auf dem weiblichen Maulesel reitet und gesalbt wurde. Und wenn Matthäus das also hervorhebt, dass beim Einzug von Jesus nach Jerusalem ein weiblicher Esel mit von der Partie war, dann hebt er hervor, dass es sich bei Jesus nicht nur um einen Propheten handelt, sondern dass da ein königlicher Anspruch dabei ist. Immerhin war sich Jesus, glaube ich, ziemlich sicher, welche Signale er damit sendet, wenn er sich da jetzt einen Esel und einen weiblichen Esel beschafft. Sein Ankommen in Jerusalem sollte einen Eindruck hinterlassen und das hat es auch getan. Die Bewohner wurden erschüttert und fragten sich, wer ist denn der? Vielleicht waren sie auch ein bisschen besorgt, was denn passieren würde, denn immerhin gab es ja bereits einen jüdischen König aus dem Hause Herodes und wenn ihm da einer den Thron streitig machen will, weil er auf einem Esel dahergeritten kommt und sich als Prophet feiern lässt und dann noch sagt, ich bin der neue König aus der Linie von David, dann liegt potenziell Ärger in der Luft. Aber genau genommen ist es auch schon das zweite Mal, dass Jesus die Stadt Jerusalem in Aufruhr versetzt hat. Und das ist der Bezug zu Weihnachten, auf das wir ja zugehen. Denn schon als Jesus als Baby geboren worden ist, da ging es wegen ihm in Jerusalem rund. Ganz am Anfang im Matthäusevangelium heißt es, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und die Folge davon war, König Herodes hört es, erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Ein neuer König, der da ist. Ein neuer König, der sich auf den Weg gemacht hat. Ein neuer König, der angekommen ist. Aber, und das ist, soll der Kern von heute sein, es ist ein König der ganz anderen Art. Dieser König ist unerwartet anders. Und drei Gedanken, die ich da mit euch jetzt noch teilen will, ist, es ist ein König der anderen Art. Er bringt ein Königreich der anderen Art. Und er ruft Königreichbewohner der anderen Art. Lasst uns mit dem König der anderen Art beginnen. Er ist kein König, der auf einem Schlachtross einreitet wie ein römischer Kaiser, sondern er kommt auf einem tiefer gelegten, bodennahen Esel daher. Es ist kein König, der in militärischer Begleitung auftritt. um einen bestehenden König abzusetzen oder eine Besatzungsmacht wie die der Römer herauszufordern. Dafür folgt ihm eine Horde ländlicher Pilger, die ein bisschen für Atmosphäre und Stimmung sorgen. Die Prophezeiung, die wir auch gehört haben in der Schriftlesung, die spricht davon, dass es ein König ist, ein Gerechter, ein Helfer, einer, der selber arm unterwegs ist. Aus der Geschichte wissen wir, dass Könige eigentlich meistens reich waren, sich dann vielleicht auch oft hoch verschuldet haben mit ihren Bautätigkeiten, aber prinzipiell arm, wirklich arm, waren die nicht. Die haben viele Leute gehabt, die sie versorgt haben. Aber das wichtigste Merkmal, das diesen König auszeichnet, ist, dass es ein König ist, der Frieden bringen wird. Auch davon haben wir bei Sacharja gehört. Und dieser Frieden, der kommt ganz anders als gedacht. Passt zu einem König, der ganz anders ist. Sein Königsweg ist anders, als man sich die Laufbahn eines Königs vorstellt. Bei Jesus geht es nicht um Prunk, Pracht, Macht und Herrschen. Sein Weg als König ist ein hingebungsvoller Weg der Liebe. Sein öffentlich-königlicher Weg, den haben wir heute in unserem Predigttext, der beginnt auf einem Esel, reitend über Palmzweige, bisschen gepolstert durch Kleidung. Und keine Woche später wird ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Statt Jubel begegnet ihm Spott und sein Weg führt zum Kreuz, wo er dann gestorben ist. Normalerweise ist es ja das Ziel von Königen, dass sie ihr eigenes Leben beschützen. Hier ist ein König, der sein Leben hingibt, der sogar stirbt, damit sein Volk Leben gewinnt. Wolfgang und Andrea haben das letzte Woche so schön gezeigt, in ausführlicher Art und Weise, auf welche vielfältige Art und Weise Jesus sein Leben gibt, damit wir Leben haben können. Deswegen will ich da jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten, sondern lade einfach ein, die Predigt von letzter Woche nachzuhören. Stattdessen möchte ich weiter den Fokus auf die Andersartigkeit des Königs legen. Denn bei diesem König Jesus, da sorgt nicht das Volk dafür, dass es dem König gut geht. König Jesus nimmt sich der Sorgen seines Volks an, damit es seinem Volk gut geht. Darum lesen wir auch von diesen vielen Heilungen und Wundern. Davon, dass Jesus immer wieder die Außenseite gesucht hat und sie, gerade sie auch gerufen hat, Teil von seinem Reich zu sein. Jesus ist ein König der anderen Art. Und sein zentrales Anliegen, das ihn wahrscheinlich unterscheidet von allen anderen Königen, ist, dass sein Anliegen es ist, dass Menschen in Verbindung mit Gott kommen. Damit Menschen den Ursprung allen Lebens entdecken und die Quelle des wahren Lebens finden. Er ist ein König, der gekommen ist, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Er ist ein König der ganz anderen Art. Und mit diesem König der anderen Art kommt auch ein Königreich der ganz anderen Art. Jesus wird im Laufe seiner letzten Woche verhört. Der römische Statthalter Pontius Pilatus fragt ihn, und das, auch das habe ich euch mitgebracht, wenn es funktioniert. Ah, genau. Fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann bringt er einen Satz, der wahrscheinlich den römischen Statthalter ein bisschen beruhigt haben wird. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle, Klammer auf, und jetzt hier vor dir stehe und verhört werde und mein Leben aufs Spiel setze. Jesus spricht davon, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und es ist doch spannend, dass das der Gedanke ist, den Jesus mit seinem Reich verbindet. Denn dieses Reich ist nicht von dieser Welt, aber es zeigt sich mitten in unserer Welt. Dieses Reich, von dem Jesus spricht, es kennt keine staatlichen Grenzen. Es ist nicht an einem bestimmten Ort zu finden. Jesus sagt einmal, dass dieses Reich mitten unter uns wächst. Man könnte sagen, es wächst in den Herzen von Menschen, durchdringt unser Leben und damit unsere Welt. Dieses Königreich von Jesus, es ist zwar unsichtbar, aber es passiert zwischen uns. Ein Königreich, das ohne Gewalt funktioniert, ohne militärische Gewalt, das sich nicht ausbreitet dadurch, dass Menschen Waffen heben und Landesgrenzen verbreitern, auch wenn die Kirche an diesem Punkt immer wieder mal falsch abgebogen ist und gesündigt hat. Das Königreich der anderen Art wächst dort, wo sich Menschen an diesen König anvertrauen, seinem Weg folgen, sich an seiner Wahrheit orientieren und und danach leben. Und im Optimalfall wäre das mitten unter uns, bei uns Christen, hier in unserer Gemeinde der Fall. Denn zu dem König der anderen Art und dem Königreich der anderen Art kommen auch die Königreichsbewohner der anderen Art. Die Staaten und Königreiche dieser Welt, die funktionieren damit, dass sie Regeln und Ordnungen und Gesetze erlassen und ein Verhalten von ihren Untertanen, von ihren Bewohnern, von ihren Bürgerinnen und Bürgern einfordern. Aber keine Regierung, kein König dieser Welt hat Anspruch auf das Herz und auf die Gedanken von Menschen. Manche mögen das zwar vielleicht probieren, aber dann spricht man von Manipulation und merkt, das ist nicht okay, wenn jemand von außen in unser Inneres einbricht, um uns zu beeinflussen. Keine staatliche Macht hat das Recht, unser Herz und unsere Liebe zu fordern, die Loyalität unseres Herzens zu verlangen. Gehorsam von außen, alles gut und recht, aber unser Herz, das gehört keinem menschlichen Herrscher. Und ich glaube, bei Gott ist es anders. Er will ein König der Herzen sein. Nicht einer, der uns das Herz raubt und uns etwas aufdrückt. Er ist ein König der Herzen, der eingeladen werden will. Gott will König über unser Herz sein, über deins und meins, nicht weil er das will und es uns aufdrückt, sondern weil auch wir das wollen, weil wir dieses Königreich und diesen König erlebt und gesehen haben und sagen, ja, dazu will ich auch gehören. In einer anderen Prophezeiung aus dem Alten Testament, da wird genau über diese Herzenssache gesprochen. Da wird verheißen, Gott will uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Er will das steinerne Herz aus unserem Körper wegnehmen und durch ein fleischernes Herz ersetzen. Also eine Herzlichkeit, die wirklich erlebbar, lebendig und spürbar ist. Und auch das wichtigste Gebot, das in diesem Königreich von Jesus herrscht oder das dort gilt, ist ein Gebot des Herzens. Ihr kennt das wahrscheinlich alle vom Bibellesen oder aus dem Rallye-Unterricht von damals oder habt es sonst schon gehört. Es ist das Doppelgebot der Liebe. Und da heißt es, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Und das andere Gebot, das Wichtigste ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Auch das geht ohne Herz nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Es ist ein Gesetz, das nicht danach verlangt, dass wir uns äußerlich korrekt verhalten. Es ist ein Gesetz, das uns zeigt, dass unser Herz gefragt ist, dass Gott unser Herz will, dass Gott sich darüber freut, wenn wir unser Herz an ihn geben. Denn er will ein König der Herzen sein. Er selbst hat nach diesem Gesetz gelebt, hat Gott geliebt, hat seinen Nächsten geliebt bis in den Tod hinein. Das ist das Gesetz, das in dem Königreich gilt, in diesem unsichtbaren Königreich, das doch mitten unter uns wachsen und erlebbar sein soll. Und er lädt jeden Menschen ein, Teil von diesem unsichtbaren Königreich zu werden, ein solcher Königreichsbewohner der anderen Art zu werden. Dieser erste Advent lädt uns, glaube ich, darum ein, dass wir in uns gehen. In dieser hektischen Zeit ist es besonders schwierig, besinnlich zu sein. Aber es lohnt sich, wenn wir in unser Herz gehen, in unsere Gedanken. Denn Jesus ist ein König, der nicht nur in Jerusalem einzieht, sondern er stellt uns auch vor die Frage, ob er in unser Herz einziehen darf. Dazu ist er ja in die Welt gekommen, dass Menschen diesem König der anderen Art begegnen, dass das unsichtbare Königreich der anderen Art erlebbar wird und dass jeder Mensch eingeladen wird, ein Königreichsbewohner zu werden. So lade ich uns ein, dass wir diese Adventszeit bewusst dazu nutzen, um uns mit diesem König der Herzen auseinanderzusetzen und zu entdecken, wo er bereits in unserem Leben ist, wo er uns nahegekommen ist und wo wir ihm vielleicht noch mehr Raum geben können.